Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Heute in der Stammhauptbesetzung mit Daniel, Micha und Manuel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Morgen.
Wir reden heute über Dead Space 3, deswegen passt es ja auch ganz gut, dass wir zu dritt sind. Wir dachten, wir verpacken gleich mal unsere Ersteindrücke vom Spiel. Keiner von uns hat es bis jetzt durchgespielt, wenn ich richtig informiert bin.
Richtig? Nee, ich bin so Level 5, 6 oder sowas. Also so, ja, was mag das so sein, so... Ja, ungefähr die gleiche Stundenanzahl, also 5-6 Stunden.
Mhm. Ich bin bei Kapitel 14, glaube ich.
Genau, von 19 Kapiteln insgesamt. Ja. Also wir haben einen ganz guten Eindruck jetzt vom Anfang des Spiels, werden dann aber nochmal ausführlich über das Spiel reden oder nochmal ein Resümee, wenn wir dann wirklich durch sind. Also nur so als Disclaimer vorneweg. So, ihr Kollegen hier, Dead Space 3 steht gerade arg in der Diskussion. Bevor wir auf die Metathemen eingehen, würde ich erstmal sagen, lass uns doch erstmal über das Spiel selber reden, oder?
Mini-Spoiler-Warnung würde ich an dieser kleinen Stelle setzen. Also wer so völlig unvorbereitet hingehen möchte, weil so ein Spiel funktioniert ja auch ganz gut, wenn man gar nichts weiß.
Also die ersten zwei sollte man mindestens gespielt haben.
Würde ich auch empfehlen. Kann man aber auch überspringen, ne? Also es gibt ein ziemlich ausführliches Intro, was die Vorgeschichte erklärt. Also wer jetzt die Vorgängerteile nicht gespielt hat, weil seit dem dritten so Interesse hat, der kann das auch machen. Also da muss man jetzt nicht beide vorher spielen.
Nee, also die Story ist jetzt auch nicht der Main-Fokus in dem Spiel. Die Spiele funktionieren autark für sich auch alle Teile ganz gut.
Es gibt sogar so ein Intro-Video, was nochmal erklärt, so ein Previously On.
Also ohne da aber auch was kaputt zu machen. Also man kann sich dieses Intro-Video auch angucken und trotzdem die ersten beiden Teile noch spielen. So schlimm ist es nicht.
Ja, weil es sehr viele Details gibt, die dann in den Vorgängerspielen dann trotzdem noch erklärt werden und ausgeführt werden. Aber man kriegt auf jeden Fall ein gutes Bild und ist auf jeden Fall drin, ohne dass man da jetzt irgendwie total stolpert.
Genau. Der dritte Teil ist von Electronic Arts, kam jetzt eben raus, von Visceral Games, die Developer, die auch die ersten beiden Teile schon gemacht haben und Dantes Inferno und so weiter. Was ein bisschen erstaunt, weil sich das Spiel ja über die verschiedenen Iterationen schon so ein bisschen verändert hat und dann doch wieder nicht. Also wie war denn so eure Erwartungshaltung? Ihr habt auch beide, wie ich wahrscheinlich, die ersten beiden Teile gespielt und Daniel, fangen wir nochmal bei dir an. Was hattest du von Dead Space 3 erwartet und was war so dein erster Eindruck jetzt?
Das ist ja gleich die umfassende Frage. Ich fand, und das ist auch so ein bisschen mein Kritikpunkt an dem Spiel, das ist natürlich sehr abgedroschen, weil das alle kritisieren und es ist auch immer so ein bisschen arg heulerisch, so dieses, das ist jetzt gar nicht mehr Horror, sondern mehr Splatter-Action und so. Aber ich fand tatsächlich den ersten immer noch den besten Serienteil, weil der wirklich die mit dieser Verzweiflung, in dieser Einsamkeit, also dass du eben wirklich alleine das Gefühl hast, du läufst alleine durch diese schreckliche Welt und deine einzige Safe Zone ist im Prinzip dein Anzug. So, aber keiner ist da und du hörst, das Einzige, was du hörst, ist immer so das Atmen in dieser Maske. Und im zweiten Teil war es ja dann schon deutlich actionreicher, deutlich splatteriger, dass du wirklich so Überlebenssequenzen hast, wo du dann in einem Raum gegen 5, 6, 7 Gegner kämpfst und ähnliches. Und sie haben es zwar gesagt, aber es war ja zu erwarten, dass das nicht passiert, dass sie jetzt, das ist ja dann oft immer so PR, die im Vorfeld passiert, dass sie jetzt sagen, ja, der dritte Teil wird jetzt dann wieder so wie der erste, aber wird auch Fans des zweiten zufriedenstellen und wo man sich eigentlich schon denkt, das kann ja gar nicht funktionieren, dass das alle zufriedenstellt. Und jetzt muss ich halt sagen, der dritte Teil schwankt so. Also ich bin da wirklich so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits hat er unheimlich tolle atmosphärische Momente, wo man ganz alleine ist, aber dann doch ist er auch wieder sehr actionreich und das ist das, was mir persönlich irgendwie leider überhaupt nicht gefällt an dem dritten Teil. Also diese Action-Sequenzen und auch.
Ich gehöre ja zu der Gattung, die den ersten phänomenal gut fanden und den zweiten aber auch richtig gut. Also ich habe das damals schon nicht verstanden, als der zweite Teil rauskam, wo jetzt das große Problem sein soll. Natürlich ist Dead Space 2 und jetzt auch Dead Space 3 nicht wie Dead Space 1, weil es auch einfach keinen Sinn machen würde, genau das gleiche Spiel nochmal zu veröffentlichen. Ja, also ich meine, dann müsste man hergehen und sagen, Dead Space ist so wie bei Bioshock, dass man verschiedene Charaktere, verschiedene Geschichten erzählt und die irgendwie in dieser beklemmenden Atmosphäre spielen. Aber wenn man wirklich jetzt als Fortsetzung diese Serie sieht, die Trilogie, dann ist es ja immer der gleiche Typ. Es geht jedes Mal um Isaac Clarke. Und das, was er im ersten erlebt hat, das formt so einen Charakter ja auch. Das formt die Geschichte, das formt das, die Aktionen, im ersten Teil ist er ein Arbeiter, der in so eine Situation rutscht, wo er sich verteidigt und um sein Leben kämpfen muss. Aber wenn man den ersten Teil durchgespielt hat, weiß man, was dieser Kerl alles erlebt hat, ja? Dass der zweite Teil dann nicht mehr der schüchterne kleine Arbeiter ist, sein kann, das würde keinen Sinn machen. Deswegen fand ich das damals schon fragwürdig, warum alle gejammert haben um den zweiten Teil. Micha?
Also ich liebe auch beide Teile. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass der erste, also es ist ein schönes Horrorspiel, es ist aber schon ein Spiel mit sehr starken Shooter-Elementen. Weil es gibt da auch diese Räume, die dann abgeschlossen werden und dann musst du da dich,
die typischen, ja.
Genau, dass du dich dann da durchballern musst und so. Das war ein bisschen rarer als jetzt in den darauffolgenden Teilen, aber diese großen Action-Momente hattest du halt trotzdem gepaart mit diesen Korridoren. Also das ganze Spiel, die ganze Dead Space-Reihe hat ja sowas wie so ein Kontraktions-Pacing irgendwie so. Es läuft ja so, dass du lange Zeit erstmal so eine Stille hast und Sachen sammelst und lootest und levelst.
Looten und leveln, das ist, was ich mag.
Genau. Und sich so durch die Gänge schleichst und dann kommt meistens irgendwie dann plötzlich ein Event und auf einmal stürmen wirklich Horden von Gegnern auf dich zu. Und das war das ist im ersten Teil schon so gewesen. Im zweiten ist es ein bisschen verstärkt und so haben sie es im dritten dann beibehalten. Und deswegen fand ich, also es gibt ja so dieses Gemeckere, das ist jetzt alles so ein Third-Person-Shooter geworden. Diese Third-Person-Shooter-Elemente im dritten sind relativ gering und man hat trotzdem sehr viel von dem Zeug, was man vorher bei Dead Space hat. Also es hat sich eigentlich überhaupt gar nichts verändert. Deswegen, also das Ganze drumherum ist ein bisschen größer geworden, weil die Geschichte jetzt zum Abschluss gebracht wird und weil es ein bisschen epischer ist und so. Aber eigentlich hat sich so inhaltlich nicht viel getan.
Ich habe den zweiten jetzt auch just nochmal zu Ende gespielt. Ich hatte den, als er rauskam, bis zur Hälfte gespielt und jetzt eben als Dead Space 3 anstand, noch die letzten Chapter nochmal so 2-3 Tage gespielt. Und auch da habe ich wieder gedacht, es gibt so viele Momente in Dead Space 2 auch, die an den ersten Teil erinnern und einfach auch diese beklemmende Atmosphäre. Was halt nicht mehr so ganz funktioniert, ist so dieser Überraschungsmoment. Also im ersten Teil habe ich mich noch richtig gegruselt stellenweise, ja. Ich habe stellenweise beim ersten Teil die Konsole ausmachen müssen oder habe nach dem Spielen gemerkt, also nicht aus Angst, sondern weil ich so verspannt war. Ja, also ich war jetzt nie groß der Horrorfan, habe mich mit dem ganzen Genre Horrorfilme zum Beispiel auch nie ausgiebig beschäftigt und mich hat Dead Space so richtig eiskalt erwischt. Ich hatte so eine verspannte Nackenmuskulatur nach dem Spielen und habe gemerkt, dass ich mein Gamepad richtig so umkrallt hatte. Und das hat sich...
Kalter Schweiß am Gamepad.
Also und natürlich,
wenn man es da mal weglegt, weil man kurz irgendwie was trinken will und dann hebt man es wieder auf und denkt sich, boah, was ist das denn? Das ist ja ganz schmierig. Und dann merkt man eigentlich mal, wie angespannt und verschwitzt man da irgendwie dann eigentlich ist.
Und ich habe dann auch immer, ich habe auf Hard gespielt, den ersten Teil aus Versehen, habe nicht gewusst, dass man es runterstellen kann und habe mich da dann wirklich durchgebissen, habe die Rollläden immer runtergemacht, Licht ausgemacht. Also ich habe das auch wirklich zelebriert dann so. Und das ging im zweiten schon so ein bisschen verloren, weil man einfach auch schon wusste, was einen erwartet. Wenn da irgendwo ein Lüftungsschacht ist, natürlich fliegt dann da so ein Viech raus. Dann dieses ganze Limp-Shooting, ja, also diese Arme und Beine abzuschießen, das war im ersten Teil ja so eine Revolution, fand ich. So eine ganz andere Denke, wie man Ballerspiele spielt. Dass man erstmal die Füße abschießt, damit das Monster nicht so schnell auf dich zukommt und dann auch mit dieser Stasis dann irgendwie so einen Zacken aufheben und denen entgegenschleudern und die damit aufzuspießen. Das hat mich noch viel mehr überfordert als beim zweiten Teil, wo man dann halt schon einfach geübt war in diesen ganzen Taktiken und in diesen ganzen Elementen und dadurch die Feinde auch nicht mehr so bedrohlich waren.
Ja, also ich gebe euch beiden da recht. Also der Überraschungseffekt ist natürlich bei dem ersten noch am stärksten. Aber sind wir ehrlich, das ist bei jedem Spiel so.
Eben, bei jeder Fortsetzung.
Also, wenn du Silent Hill 1 zum ersten Mal spielst, du scheißt dir da in die Hose. Und dann spielst du den zweiten, dritten, vierten. Und natürlich verändert sich das Setting jetzt nicht wesentlich. Also es gibt natürlich viele Variationen und neue Ideen. Und das kann auch gruselig sein, aber es ist nie wie die allererste Erfahrung. Das ist immer so. Das ist auch bei Dead Space, das ist bei mir auch so gewesen. Ich grusel mich sehr vor solchen, vor diesen arg-technischen, lebensfeindlichen Umgebungen. Also so Raumschiffe und Sachen, die aussehen wie große Maschinen. Und also das ist ja total detailliert in Dead Space. Und ich finde das extrem unangenehm. Das ist halt wirklich so eine Umgebung. Ja, es ist so kalt, rau, rostig. Du hast das Gefühl, du kannst dich überall schneiden und so. Und es hat sowas total Grobes und was sehr Unangenehmes. Jetzt würde man in so einem riesigen Metallmonster sitzen. Und das hatte der erste damals ganz stark, dass du da halt auch so zum Beispiel irgendwie Gänge hast, wo so Kühlrippen an der Wand irgendwie so waren. Und das waren einfach nur Kühlrippen. Aber sie sahen natürlich so aus, als dürftest du die nicht berühren. So, also daran vorbeilaufen war schon unangenehm. Und das ist in den darauffolgenden Teilen zum Beispiel schon ein bisschen schwächer geworden, einfach weil das Setting sich verändert hat. Weil so eine Raumstation solche Elemente nun mal nicht haben kann, außer in den Maschinen. Aber natürlich läufst du da auch mal durch einen Laden durch oder durch, was war das im zweiten Teil, eine Krankenstation oder sowas irgendwie. Genau,
ja. Kindergarten und alles, ja. Wobei das mit die gruseligste Stelle war, die ich je gespielt habe in diesem Kindergarten.
Aber es ist, aber jetzt nochmal zu dem Punkt mit dem Splatter, auch das ist im ersten Teil so wie in 2 und 3 auch. Also diese Unkenrufe, es ist jetzt viel brutaler und es ist viel mehr Splatter, ist Quatsch. Weil du konntest im ersten Teil auch auf die Leute drauf treten und hast Credits dafür gekriegt.
Mhm. Das ist natürlich Quatsch. Ich betrachte es jetzt nur mal so, also wie gesagt, Teil 2 ist ja auch noch immer ein tolles Spiel und Teil 3 ist auch noch ein gutes Spiel. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich kann auch dieses absolute Abgehälte nicht verstehen. Ich sage nur, ich betrachte eben das, was mir Spaß macht an Dead Space. Und das ist eben nicht das Kämpfen, das ist nicht da irgendwie die Action, sondern das ist dieses alleine irgendwo sein. Also wenn man das erste Mal dann auf dieses Raumschiff betritt im dritten Teil, und man kommt dann da rein und hat dieses Klassische, was man in jedem Raumschiff-Horrorfilm hat, so der Space-Horror-Film, jetzt in Event Horizon oder sonst was. Du kommst rein, siehst diese dunkle Station, hast nur deine Taschenlampe, die so durch diese Partikel leuchtet, die so langsam in der Luft schweben. Und dann siehst du irgendwas und so ein schemenhaftes und denkst dir, boah, fuck, da hängt einer oder was ist denn das? Und dann leuchtest du hin und siehst, ah, das sind nur irgendwelche Schläuche, die aus der Decke hängen. Aber die sind natürlich so angeordnet, dass du denkst, da hängt ein Mensch oder sowas. Und dann ist natürlich das Erste, was du machen musst, erstmal, okay, Stromversorgung wiederherstellen. Und wenn du dann durch diese Gänge läufst und hörst eigentlich nichts außer dein Laufen am Fußboden, dieses metallische Stampfen.
Klunk, klunk,
und,
klunk.
Genau, und eben dann die Sequenzen, wenn du im All draußen bist und wo du dann wirklich nur deinen Atem hörst und dieses, genau, was Manu jetzt schon sagt, dieses von den Düsen, weil du halt dann so ein bisschen deinen Kurs korrigierst und du fliegst irgendwo hin und um dich herum schweben Teile. Dann ist das Spiel wirklich brillant von der Atmosphäre. Also auch der dritte Teil nochmal. Und funktioniert auch gut. Und das ist der Teil, das ist das, was mir Spaß macht. Und ich kann verstehen, wenn jemand anders sagt, das gibt mir gar nichts. Ich mag den Action, ich mag das Blättern und das Feinde zersägen. Und deswegen ist das was mir im dritten Teil dann mehr Spaß macht. Das akzeptiere ich durchaus. Ich gucke eben nur das, was für mich den Reiz von Dead Space ausmacht.
Was ich verstehen kann, wenn man den dritten jetzt anfängt zu spielen, dann ist es schon mal erstmal ein starker Bruch. Also Isaac ist jetzt erstmal nicht auf der Erde, sondern auf einer Mondstation als Zivilist und so weiter.
Das ist die Erde.
Nee, ist eine Luna Station.
Ist das eine Luna Station?
Mhm. Ja,
ich habe auch gedacht, das ist
die Erde. Eine Mondkolonie.
Ach so, okay. Ich dachte, es sei die.
Ja. Das heißt, man ist erstmal nicht im All, so nach dem Motto irgendwie Aliens und Raumschiffe, sondern man ist auf einer menschlichen Station, nennen wir es mal so. Und kämpft sich dann mit Maschinengewehr, ganz klassisch erstmal wie so ein Third-Person-Shooter, bis man zum eigentlichen Spiel kommt, sage ich jetzt mal, ja, bis man die eigentliche Mission bekommt und eben wieder auf Raumschiffen im Raumschifffriedhof unterwegs ist. Bis dahin fühlt sich das erstmal schon wie ein starker Bruch an, was ich aber auch ganz interessant fand, weil es eben jetzt anders anfängt.
Ich habe es gehasst. Also was dann alles so wirken soll wie Blade Runner, weil es schaut ja so ein bisschen aus wie eine Blade Runner-Welt und dann fliegen oben diese Highways, die in der Luft sind, weil es ja alles schwebende Autos sind, die so, wie man es jetzt von so, ja, weiß ich nicht, egal was es jetzt ist, Blade Runner, fünfte Element oder Star Wars oder so, man hat ja dann schon so ein gewisses Bild vor sich, wie so Zukunftsstädte aussehen können.
Ich könnte jetzt einen Daniel ärgern und dann sagen, das wirkt wie ein schmutziges Star Wars.
Ja, aber da machen wir mal einen eigenen Podcast drüber, wenn wir uns über Star Wars unterhalten. Und über die richtige Aussprache von Coruscant, aber anderes Thema. Genau, und ich habe das hat mir überhaupt nichts gegeben. Das Problem ist, das hat ja nicht mal gut funktioniert. Also dieses Deckungsmiss hat überhaupt nicht funktioniert und es hat, weil Isaac steuert sich halt nicht gut. Da ist halt kein richtiger Shooter, keine richtige Shooter-Mechanik drin. Und dann hast du diese Kampfsequenzen, wo du dann irgendwie Polizisten wegballern musst und das hat mir gar nicht gefallen. Also ich finde, das fängt richtig gut an mit diesem Schneelevel. Weil ich dann sage, okay, das ist anders in diesem Schnee, wo man durch den Schnee stapft, aber das ist irgendwie auch das, was für mich Dead Space ausmacht. Nämlich dieses, du bist in so einer völlig feindlichen Umgebung, die dich innerhalb von wenigen Sekunden wahrscheinlich dann töten würde, wenn du jetzt deinen Anzug abnimmst und du stapfst da durch und hast irgendwie das Gefühl, du nimmst nichts um dich herum wirklich wahr und du willst eigentlich nur raus und du möchtest eigentlich nur zum Ende. Und deswegen habe ich mir gedacht, hätte ich nicht gedacht, dass Schneeplanet so gut zu diesem Dead Space Setting passt und eigentlich genau auch das transportiert, was Dead Space ausmacht. Und dann reißen sie diese ganze Atmosphäre, die sie am Anfang aufgebaut haben, reißen sie komplett wieder ein mit dieser dummen Stadtsequenz auf dem Mond.
Boah, da kann ich dich sowas von beruhigen, weil dieser Eisplanet kommt noch so richtig zur Geltung. Mhm. Ich fand den Anfang eigentlich auch gut. Ich habe mich auch
gewundert. Wie Daniel auch gut.
Nee, wie du jetzt, ja. Aber stimmt schon. Also diese Shooter, ich finde diese Shooter-Sequenzen sind auch nicht so toll, aber sie beschränken sich auf ein großes Minimum. Mhm. Es gibt später auch eine Szene, wo so ein Schiff landet mit Soldaten drauf und dann gibt es irgendwie so eine Schlacht, also eine Arena, wo du mal gegen Menschen kämpfst. Aber das bricht relativ schnell auf, weil dann irgendwann Monster kommen und die Dinger verwandeln. Und dann hast du wieder die üblichen Monster-Geschichten so. Mhm. Also insofern, ich habe halt immer gehört, so die ganzen Shooter-Sachen sind so schlimm, aber sie nehmen wirklich, also jetzt insgesamt habe ich vielleicht 20, 25 Minuten damit verbracht, gegen Menschen zu kämpfen. Und das ist in einem Spiel, was 20 Stunden groß ist, mhm. nicht besonders viel. Also ich fand jetzt von der Geschichte, fand ich das eigentlich sogar ziemlich gut, weil das sind ja irgendwie so Soldaten von dieser großen Sekte. Und ich fand das auch
mal interessant. Unitology heißt das, was natürlich eine Anspielung an Scientology.
Genau, ne, Unitology. Und ich finde, das macht von der Geschichte her auch irgendwie Sinn. Und ich finde das so vom Gefühl her fand ich das total cool, dass dass du schon merkst, da geht ganz schön viel Scheiße ab und die ganze Menschheit ist sowieso schon irgendwie am Abgrund. Das macht irgendwie diese Grundstimmung, also es setzt so ein bisschen das Gefühl, dass das Zuhause, dort, wo die Menschen sind, dass du auch für die irgendwas bewirken könntest, wo du jetzt hinfliegst. Also du hebst irgendwelche Hebel um und es gibt dem Ganzen so einen anderen Hintergrund, weil vorher in dem Raumschiff oder auf der Raumstation, das war ja relativ isoliert. Also du hast ja jetzt keine Ahnung gehabt, was auf den Bereichen passiert, wo die Menschen jetzt irgendwie leben oder wo sie ihre Zeit verbringen. Und wenn das jetzt ein Mond war, ich dachte, das wäre jetzt die Erde, aber du kannst dir auch ungefähr vorstellen, dass die Erde ähnlichen Zustand hat und dass diese ganze Dystopie im Prinzip voll ausgereift ist und so.
Ja, aber Micha, es ist doch ein klassischer, also in dem Kriegsfilm oder allgemein, wird so eine Sequenz Why We Fight genannt. Also bei Band of Brothers zum Beispiel heißt sogar die erste Folge und die zweite, glaube ich, so. Also jeder gute Kriegsfilm oder Kriegs oder sonst irgendwas braucht so eine Sequenz, die dir erklärt, warum da jetzt du dich in den Kampf werfen sollst. Und das ist dann ganz oft, sind das die Lieben in der Heimat, wo man sagt, okay, für die kämpft man jetzt oder weil der gerade frisch gebackene Vater möchte eben zurück zu seinem Kind und deswegen wirft er sich jetzt da in den Kampf, damit er da möglichst schnell den Krieg beenden kann oder irgendwie sowas. Und so sollte diese Sequenz ja wirken. Also so dieses, darum, du musst jetzt irgendwie schauen, dass du die Menschheit da rettest vor diesem bösen Marker und alles. Das Problem ist aber, das Ding ist ja so ein Drecksloch, das will man ja gar nicht retten.
Also so habe ich es gar nicht verstanden. Also ich habe es eigentlich so verstanden, Isaac hat sich eigentlich schon aufgegeben, will mit dieser ganzen Marker-Scheiße nichts mehr zu tun haben und er will auch nicht der Auserkorene sein. Und dann geht er ja eigentlich nur mit, weil die Ellie haben. Ja. Also er eigentlich aus ganz egoistischen Gründen.
Das geht auch weiter so durch, weil dieser Mini-Spoiler, das geht dieser Captain, ist ja mit der liiert sozusagen und das wurmt ihn enorm. Ja. Und diese Reibung hast du ständig, eine ganze Zeit lang. Also es ist halt immer wieder so ein Konflikt und der arbeitet auch immer gegen dich und sowas alles. Das ist schon, und da finden auch solche Gespräche statt. Also da geht's, Isaac ist schon ein ziemlicher Arsch. Da geht's halt eigentlich nur um die Frau. Also irgendwann merkt er dann, scheiße, jetzt stecke ich hier drin, es sind ein paar Leute gestorben, das muss ich was machen. Aber dem ist es eigentlich alles total egal.
Und ich bin echt nicht so ein Videogame-Tourist. Schöne Grüße an Rainer an der Stelle. der irgendwie oft stehen bleibt und irgendwelche Texturen anguckt oder irgendwie einen Ausblick genießt oder so in Spielen dann mal verweilt und denkt, oh, das sieht da jetzt aber geil aus. Bin ich eigentlich meistens nicht so. Mich treibt dann irgendwie meistens eher die Geschichte oder die ganze Atmosphäre voran. Aber der Micha und ich haben Koop gespielt und haben diese Anfangssequenz gespielt und wir sind die ganze Zeit irgendwo stehen geblieben und haben, hey, guck mal hier dieses Graffiti und oh, guck mal da, guck mal hier dieses Detail und was weiß ich, da hing da so ein Traumfänger da oben, der überhaupt nichts zu sagen hatte, aber einfach so ganz, ganz, ganz viele Details im Hintergrund.
Habt ihr den gesehen, der ist ein Elch an der Wand?
Großartig. Und das hat so viel Spaß gemacht und das zieht sich so komplett, also ich finde Dead Space 3 hat sich nochmal so dermaßen gesteigert, was diese ganzen Details und das Setting erzählt so viel. Ja?
Also ich muss sagen, ich saug das richtig auf. Ja. Das ist so, also diese ganze Stimmung und diese Welt hat mich ja schon seit Teil 1 sehr fasziniert und ich finde, im dritten wird das alles nochmal so ausgebaut. Nicht im Sinne, dass der Plot jetzt wahnsinnig kompliziert ist und dass da jetzt so viele mega neue Erkenntnisse zum Marker und so kommen, sondern eher in diesen Details, die Umgebung dir erzählt. Mhm. Ich finde zum Beispiel großartig, du kommst am Anfang in diese Weltraumflotte und die ist irgendwie mehrere hundert Jahre alt oder ein paar Jahre älter auf jeden Fall, einige Raumschiffgenerationen vorher. Und das siehst du auch. Also du startest in so einem total modernen Schiff, alles total glatt und glatt geputzt und so ein bisschen Mass Effect mäßig und alles sauber. Und dann kommst du auf diese alten Schiffe und überall hast du Rost und runtergelaufenen Scheiß von den Wänden und es ist irgendwie verrottet. Die Mechaniken, die Türen funktionieren ganz anders, die sind halt mechanisch. Du machst halt wirklich so einen Mechanismus mit deinem Traktorstrahl irgendwie auf. Du hast, du merkst wirklich, da ist, die Leute haben sehr viele Gedanken in dieses Art-Design reingesteckt und das zieht sich komplett durch. Du kommst dann später auf diesen Eisplaneten und hast das Gefühl, du landest in The Thing, also in dem Kinofilm, weil das wirklich diese Arktisstationen sind mit flatternden Sachen im Wind und man hört auch irgendwie Stimmen im Wind, wenn man ganz genau hinhört und solche Details. Und auch da gibt es so einen großen unterirdischen Komplex, der unterschiedlich und logisch aufgeteilt ist. Das finde ich auch ziemlich wichtig. Das war mir bei Dead Space 1 und 2 auch sehr gut gefallen, dass diese Raumstation und das Raumschiff auch in sich stimmig gebaut ist. Also dass die, dass es irgendwie eine Logik und einen Sinn hat. Und hier gibt es auch wieder die Tram. Die hat ja im zweiten weitestgehend gefehlt. Wo du dann auch verschiedene Orte besuchen kannst und hin und her wechseln kannst. Und auch das ist relativ logisch miteinander verknüpft. Also mich rockt das so von der Welt total. Also ich finde, ich genieße das richtig. Und sie haben an so Sachen gedacht, wie zum Beispiel, du stürzt ab auf diesen Eisplaneten und dann ist gerade Sonnenuntergang und es ist wirklich es ist so ein oranges Licht, das durch diesen ganzen Schnee irgendwie so durchschimmert. Und je weiter du vorangehst, desto nächtlicher wird es. Also die Tageszeit verändert sich auch, bis du dann irgendwann oben auf einem Berg bist, auf einem Eisgipfel und so leichte Polarlichtatmosphäre hast. Und das sind solche Kleinigkeiten, die machen es dann irgendwie.
Ja, also atmosphärisch ist es schon stellenweise ganz toll. Also, und also das meinte ich ja auch, für mich macht die Atmosphäre eben dieses Alleinsein aus. Also ich weiß nicht, habt ihr diese eine Szene, wo dieser Spielautomat steht, wo du irgendwie auf der Brücke rumläufst?
Ein Flipper, ja.
Genau, oder ein Flipperautomat oder sowas. Und dann läufst du da rein, es ist alles ganz ruhig und auf einmal dieser Spielautomat total laut an. Und da habe ich mich echt richtig erschrocken. Also da habe ich mir gedacht, okay, das macht für mich ein Dead Space aus, dass ich mich an solchen Momenten erschrecke. Und ich habe dann auch was Manu erzählt hat, dieses, wie angespannt man eigentlich sitzt. Also, dass man wirklich ein, zwei Spielstunden wirklich mal eine Pause machen muss, weil man merkt, ich sitze schon die ganze Zeit so ganz komisch vorne auf der Sofakante seit einer Stunde und ich merkte das gar nicht, dass ich eigentlich im Prinzip hier so vorne mich hingeklemmt habe aufs Sofa und jetzt schon Krämpfe in den Zehen habe, weil ich mich da so abstützen musste. Und also das hat schon noch diese, wie heißt es, Finger, Nail-Biting-Moments oder sowas, ne?
Was man wirklich vorwerfen kann, vielleicht ist es jetzt auch nur mein erster Eindruck oder ich habe mich irgendwie verbessert vom Spielen, aber ich habe den ersten ja, wie gesagt, auf hart gespielt und hatte ständig Munitionsmangel. Ist ja auch so, je höher du den Schwierigkeitsgrad drehst, desto weniger Munition hast du und desto mehr schlucken die Feinde. Und wir haben jetzt den dritten auf normal gespielt. Den zweiten habe ich auch irgendwann dann auch von hart auf normal runtergestellt. Da findet man dann ja angenehm Medpacks. Also du hast immer ein oder zwei, hast du dann irgendwie auf normal im Zweier gehabt. Und dann gab es schon wieder Situationen, wo du dich ein bisschen durchkämpfen musstest. Und jetzt im dritten, wir haben es jetzt 3-4 Stunden am Stück gespielt gehabt und ich hatte am Ende irgendwie 25 Medpacks. Und ich weiß nicht, ob das jetzt am Koop lag oder Micha, was du hast auf normal wahrscheinlich auch den Singleplayer gespielt. Man findet deutlich mehr Kram, kann das sein?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich würde also allen Leuten, die jetzt so die richtig die Survival-Horror-Erfahrung haben wollen, auf jeden Fall empfehlen, auf einen höheren Schwierigkeitsgrad zu starten. Es gibt auch auf Normal-Sequenzen, wo du dann mal Knappheit bekommst, weil das ist halt wieder dieser Kontraktionsmodus. Wie gesagt, du sammelst und dann kommt irgendwann eine Stelle, wo du einfach total überrannt wirst und das einfach alles brauchst. Aber ich hatte bisher eigentlich nie so richtig große Probleme. Also wenn man sich ein bisschen anstrengt, dann kommt man da durch. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit den ersten Resident Evils oder so oder meinetwegen auch Dead Space 1 teilweise. Es ist, aber es wird ja von Anfang an auch direkt schwer und sehr, sehr schwer angeboten. Und ich würde also die Leute, die jetzt die Teile vorher kennen oder die vielleicht sagen, ich brauche jetzt so ein bisschen den Horror-Kick, da würde ich schon schwer empfehlen.
Ja, absolut. Also, man kann sie ja immer noch runterstellen im Vergleich zum ersten, ja.
Also dieses Argument, dass es so mega einfach ist. Also ich kann verstehen, dass man auch normal versucht, das dem breiteren Publikum zugänglich zu machen und deswegen diese Ressourcen deutlich erhöht hat. Mhm. Das würde ich den Entwicklern jetzt aber nicht vorwerfen. Das ist halt nur immer ein bisschen schade, dass man sowas vorher nicht weiß. Also meistens merkt man sowas ja immer erst nach 3-4 Stunden. Jetzt, wo ihr das hört, würde ich es halt, wie gesagt, empfehlen, weil dann ist die Erfahrung, die Spielerfahrung auch gleich eine andere. Da hat man nicht das Gefühl, man wird zugeworfen mit irgendwelchen Scheiß und hat gar keine Probleme und fühlt sich sicher, sondern so eine Spielerfahrung verändert sich. Und dann machen die Gegnerwellen dann plötzlich auch einen ganz anderen Eindruck. Also wenn du irgendwie nur 20 Schuss im Magazin hast und du musst jetzt wirklich auf die Beine schießen, weil du sonst einfach nichts, kein Magazin mehr hast, dann wirken so
auch viel Gegnerwellen,
ja, das ist dann wieder so ein ganz anderer Druck.
Und aber das finde ich, und das ist jetzt mein zweiter Kritikpunkt, die haben doch, also das kann ich doch nicht nur falsche Erinnerung haben, die haben doch ganz eindeutig die Power des Cutters enorm runtergestellt. Also ich weiß, dass ich im ersten Teil konntest du wirklich, wenn du gut gezielt hast, konntest du so einen Necromorph, also so diese ganz einfachen mit den langen spitzen Hackarmen, konntest du mit, sagen wir mal, also maximal 3 Schüssen gezielt auseinanderschießen. Also du hast dann einfach zack, zack, Arme ab und dann noch einmal aufs Knie und dann war der eigentlich kaputt.
Ja. Und das fand ich auch, diese Standardwaffe ist irgendwie schwächer geworden, aber da kommen wir ja zum großen Thema, du kannst dir die Waffen ja selber zusammenschrauben und du findest ja ohne Ende Zubehör. Also man findet viel mehr Sachen und es gibt eben einfach nicht mehr nur diese klassischen Munitionsclips, die du findest, sondern du findest irgendwie auch Altmetall und solche Sachen, weil diese Benches, diese Schraubstöcke, die man aus den ersten beiden Teilen kennt, bringen jetzt das größte neue Feature in Dead Space 3 rein, nämlich du kannst dir alle Waffen auseinanderbauen, hast dann Einzelteile und kannst sie nach gut Dünken wieder zusammenbauen. Das heißt, du findest irgendwelche Standard-Frames, dann findest du irgendwelche Aufsätze, Module, Clip-Ons und so weiter. Und das heißt, du kannst dir diesen Standard-Cutter zum Beispiel, den man dann so um 90 Grad drehen kann, das ist dann ein Modul. Das heißt, du baust dir den Standard-Cutter, kannst aber auch unten dran ein Maschinengewehr hängen, wenn du dieses Drehmoment zum Beispiel gar nicht willst. Und deswegen glaube ich, dass der Cutter sich in der Standardausführung deutlich schwächer anfühlt.
Drehmoment ist auch eine schöne falsche Verwendung jetzt.
Habe ich gemerkt, aber ich dachte, das fällt nicht auf.
Ja. Aber das finde ich irgendwie sehr fummelig. Und
Modul, Drehmodul also, wollte ich sagen, Entschuldigung.
Dieses Crafting von den Waffen. Also das irgendwie finde ich, ich habe am Anfang ewig gebraucht, bis ich überhaupt erstmal gecheckt habe, weil ich geguckt habe, so wie kann ich denn jetzt meinen Standard-Cutter irgendwie hochleveln? Und dann hast du diese 3 Punkte und dann habe ich irgendwas Neues gebaut. Das ist dann irgendwie gleich wieder im Safe verschwunden und dann musst du erstmal suchen, wo das ist. Also ich finde das haben sie irgendwie extrem unübersichtlich gemacht.
Ja, da gebe ich dir recht. Ich war am Anfang war ich auch ein bisschen irritiert. Also ich finde, dieses Menü ist jetzt nicht das Übersichtlichste, aber jetzt mittlerweile, nach ein paar Stunden und nach 4 Looten und Level. Es ist wirklich komisch, das in einem Horrorspiel zu haben, aber es funktioniert irgendwie. Ist das so, dass ich würde das nicht mehr missen. Weil ich finde das, also erstens ist es logischer, dass ein Mechaniker sich seinen eigenen Scheiß irgendwie aus Werkzeug zusammenbauen kann. Es war immer komisch, dass du im ersten Teil Geld gesammelt hast aus Leichen und damit in den Shop gegangen bist, um dir dann neue Sachen zu kaufen. Und irgendwann gewöhnst du dich dann auch so an deine Waffe. Du personalisierst das. Also du kannst ja 10.000 Waffen bauen, wenn du möchtest. Aber ich habe jetzt eigentlich immer nur 2 gehabt und immer weiter an denen rumgedoktert und die immer ein bisschen besser gemacht. Und das ist jetzt meine persönliche Waffe. Und dieses Rezept werde ich nur mit dem Manu teilen im Koop. Und sonst hat das niemand. Ja, also du kannst halt, also wer mit dem ganzen Kram überhaupt nicht zurechtkommt, der kann ja trotzdem einfach Rezepte, das sind so Bauanleitungen, aktivieren und damit dann so Waffen wie eine Schrotflinte oder sowas herstellen. Also wer jetzt keinen Bock hat, da rumzudoktern, der kann halt auch einfach vorauswählen und braucht im Prinzip nur die Teile, die er vorher gelootet hat, um solche Waffen zu bauen. Aber ich habe richtig Spaß daran, weil man kann die abstrusesten Kombinationen machen. Man kann den Ripper kombinieren mit einer Schrotflinte, mit einem Lasergewehr, mit einem, keine Ahnung, mit einem Projektilwaffengewehr. Es gibt unterschiedliche Antriebe. Es gibt Tesla-Antrieb, es gibt Plasma-Antrieb, es gibt, wie gesagt, Projektilwaffen, es gibt Granaten. Und die Kombinationsmöglichkeiten sind ziemlich cool. Also ich habe keine Zahl im Kopf, aber ich kann mir schon vorstellen, dass du da so an die 100 Kombinationen irgendwie machen kannst. Und dann kannst du die ganzen Einzelteile ja auch noch aufleveln. Also man kann die zum Beispiel dann den Schaden erhöhen oder die Ladegeschwindigkeit erhöhen und so. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Und ich hatte jetzt eigentlich gedacht, das würde das Spiel irgendwie negativ beeinflussen, weil du dann einfach die totalen Mega-Super-Waffen bauen kannst, die einfach nicht gehen. Jetzt habe ich noch, da können wir ja jetzt drauf zu sprechen kommen, noch kein DLC runtergeladen, um jetzt irgendwie ein besonderes Loot-Pack zu bekommen. Aber so mit dem Standardzeug, das du im Spiel findest, ohne jetzt Kohle auszugeben, ist man auch nie overpowered. Meiner Meinung nach, weil es gibt immer Nachteile. Ich habe mir zum Beispiel eine sehr starke Schrotflinte mit einem Ripper gebaut. Also ich kann zerteilen und die Leute aus der Distanz, aus der näheren Distanz wegblasen. Bin also gut gerüstet, aber ich habe dafür total niedrige Nachladezeiten. Also wenn mir dann irgendwann die Puste ausgeht, dann bin ich am Arsch. Und so kannst du halt auch andersrum machen. Du kannst eine Waffe bauen, die total schnell nachlädt, aber halt entsprechend schwach ist. Also ich habe bisher noch keine Kombination gefunden, wo du einfach die Leisten komplett voll aufrüsten kannst.
Ja, ist immer so ein Abwägen zwischen halt mehr Nachladegeschwindigkeit, aber dafür dann weniger Schaden, wie du sagst.
Und das Spiel lädt auch dazu ein, da zu experimentieren, weil man hat nur noch zwei Waffenslots. Also du hast nur noch links, rechts, du hast nur noch zwei Waffen, aber du wirst auch nicht dafür bestraft, mit den Waffen zu experimentieren. Du kannst jede Waffe zusammenbauen und wieder entmanteln, um wieder die Einzelteile zu bekommen. Da geht nichts verloren. Ja, so.
Es gibt später auch so, also es gibt auch nicht diese Waffen, die du wie in den vorherigen Teilen auch aufsammelst, die fertig sind. Man muss die ausschließlich bauen. Es gibt eine Ausnahme, es gibt später eine Waffe, die man aus storytechnischen Gründen braucht. Die kannst du dann danach in Safe legen oder behalten. Ich habe sie behalten, weil sie echt cool ist. Aber ansonsten ist das halt alles Bench. Also man baut sich da wirklich seinen eigenen Scheiß irgendwie zusammen.
Ja. Und was man jetzt mal, um vielleicht doch mal die Entwickler dann zu loben, ich finde es relativ groß vom Umfang her. Also, und ich finde es auch ganz cool, dass sie immer so Zwischenmissionen haben, wo sie dir dann die Wahl geben. Okay, du kannst jetzt da draußen, irgendwie ist noch so ein kleiner Transportpod oder sowas, den kannst du jetzt noch irgendwie entdecken oder fliegst halt dahin und kannst dich da irgendwie, da wird dann schon immer erklärt, warum du dir jetzt vielleicht mal hingucken solltest. Das musst du nicht machen, das kannst du aber machen. Und das ist eigentlich immer ganz nett, wenn dir da die Wahl gegeben wird. Und dann hast du ja insgesamt, also was haben wir jetzt vorhin irgendwie im Vorgespräch gesagt, wahrscheinlich über 20 Stunden, die du insgesamt locker reinstecken kannst.
Auf dem Eisplaneten hast du das auch. Allerdings muss ich sagen, dass diese Missionen auf dem Eisplaneten, die sind ganz cool. Ich genieße die sehr. Aber man merkt schon, dass es eine Art von B-Team gewesen ist, die gemacht hat. Weil die waren jetzt auf dem Eisplaneten, meistens waren es dann irgendwelche Militärbunker. Und mit den ersten fand ich mega. Und das war halt wirklich so dieses Dead Space 1-Gefühl, dass du da durch dunkle Gänge gehst und alles total zappenduster und so ein bisschen Doom-mäßig. Aber der zweite Bunker sah dann sehr ähnlich aus. Und da hat sich inhaltlich auch nicht so viel getan. Also die Sachen erzählen den Hauptstrang ja überhaupt gar nicht weiter, sondern ergänzen nur so ein paar Details. Und dann sind die eigenen Geschichten, die dann für diesen Bunker oder für diese Zusatzmission erfunden worden sind, auch nicht immer besonders kreativ. Also manche sind ganz cool und ergänzen die Hauptgeschichte so ein bisschen. Und manche sind so, ja, das haben wir jetzt reingepackt, weil da drin ist. Deswegen fand ich, also man merkt schon stellenweise, dass sie gegenüber den Hauptstrang etwas abflachen.
Und wozu braucht man diese Seitenmission? Zum?
Das muss drin sein, in einem Spiel.
Auch mit Öder-Story. Aber sie sind, also ich finde, da kommt aber trotzdem halt wirklich, das erinnert wirklich an Dead Space 1, finde ich teilweise, weil da wirklich, da hast du auch viele Sequenzen, wo du einfach durch lange Gänge gehst und da mich ja solche technischen Umgebungen wirklich gruseln. Also wenn man da irgendwie durch so ein Lagerraum geht, der nur so oder durch irgendwie so Belüftungsschächte und so, dann findet man das wahrscheinlich auch ähnlich kribbeln wie ich. Aber die Hauptstränge sind schon ein bisschen krasser.
Nochmal ganz kurz, ganz wichtig, weil wir es gerade angesprochen haben, bevor wir es vergessen, dieses Looten und Leveln braucht man, um diese ganzen Items zu finden. Man kann aber natürlich auch die Abkürzung gehen und da kommen wir zu dieser riesen Metadiskussion, die im Vorfeld entstanden ist. Man kann sich diese ganzen Zutaten für die Waffen und die Währung im Spiel auch mit Bargeld kaufen. So, das war ja ein Riesenaufschrei vorher. Es gibt gleich zum Beginn Day One DLCs mit 11 verschiedenen Paketen, die man sich kaufen kann. War ein Riesenaufschrei, bevor die ganzen Leute überhaupt das Spiel in der Hand hatten und gespielt haben, haben alle schon ihr Expertentum dazu raushängen lassen. Jetzt beim Spielen, wir haben es 4-5 Stunden, wie gesagt, gespielt. Es ist so lächerlich, was da vorher diskutiert wurde. Es ist einfach nur lächerlich. Das Spiel ist so unaufdringlich, was diese DLC-Pakete angeht. Wenn ich das vorher nicht überall in der Presse und in den Medien gelesen hätte, dass es diese DLCs zum Kaufen gibt, mir wäre es im Spiel überhaupt gar nicht aufgefallen.
Ja, ich weiß nicht. Also ich kann nicht nachweisen oder ich kann es nicht beweisen, dass es so ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass der Cutter ja absichtlich ein bisschen schwächer gemacht wurde, damit man eben vielleicht möglicherweise dazu verleitet wird, diese Päckchen zu kaufen. Man muss aber auch mal dazu sagen, das ist eigentlich schon viel länger so. Also ich eben, kann mich erinnern, dass gerade bei Bad Company 2 oder sowas gab es schon diese Multiplayer-Packs oder sowas, wo du dann für den Multiplayer schon, ne? Ja genau, wo du für den Multiplayer dann zum Beispiel schon für den, du konntest dann irgendwie $4.99 zahlen und dann hast du zum Beispiel den Scharfschützen schon hochgelevelt oder sowas, oder da hast du dann für den schon die Sachen freigeschaltet und alles, also das gab's da schon, und da hat's eigentlich auch noch keinen irgendwie groß Vielleicht lag es aber daran, dass es halt ein Multiplayer-Spiel war und dass da vielleicht eher die Bereitschaft...
Aber sowas gab es auch schon bei Need for Speed, gibt es auch immer schon solche Pakete, um irgendwie alle Autos gleich freizuschalten. Also alles, was dieser DLC in Dead Space 3 macht, ist eine Abkürzung. Ja? Das heißt, du kannst dir Sachen, die du halt erst später in der Story findest, irgendwelche, wie gesagt, irgendwie ein Frame oder irgendwelche Aufsätze für die Waffen, die halt erst im späteren Verlauf kommen, weil sie stark sind, kannst du dir quasi gleich von Level 1 an kaufen. Kannst du machen. Wer sich damit das Spiel selber versauen will, wer mehr Bock hat auf die Action, ist doch auch völlig legitim. Wer dafür Geld ausgeben möchte, soll das auch machen. Aber da jetzt den Untergang des Abendlandes zu verkünden, es ist ja nicht so. Also ich verstehe ja die Diskussion, die ist auch wichtig, dass man da vorsichtig mit umgeht und auch darauf achtet, wenn man 60 € für ein Spiel ausgibt. Dann möchte ich in dem Spiel nicht dauernd belästigt werden und dauernd irgendwelche Pop-ups kriegen. Hier, du kannst diese Zutaten kaufen. So ist es aber ja zum Glück auch nicht. Und es sind auch keine Sachen dabei, die du nicht auch im Spiel dir erwirtschaften kannst. Also wenn du auf diese Nebenmission gehst, findest du diese Items. Es ist jetzt auch nicht so, dass die mega ultra hart versteckt sind, dass du da irgendwie 13 Stunden lang suchen musst, um irgendein Item zu finden. Sondern wenn du das Spiel ganz normal durchspielst und du gibst kein Geld aus, hast du eigentlich auch alles gefunden und kannst alles bauen, was du in dem Spiel möglich ist.
Also ja, es ist aber, das ist wirklich, glaube ich, also es ist wirklich Timesaver, man braucht es nicht. Ja. Es ist eine Option. Ich verstehe die Reaktion auch nicht. Aber es scheint ja irgendwie auch, also wenn man sich mal so in den Pressestimmen so ein bisschen umhört, es gibt ja also viele unterschiedliche Kritiken, manche sehr positiv, manche sehr negativ. Aber diese Aspekte, die wir jetzt hier genannt haben, mit dem ganzen Art-Design und so, das wird komischerweise fast nirgendwo erwähnt. Ja. Aber ich frage mich dann immer, wenn man so ein Horrorspiel spielt, was ja schon so auf dieses Erlebnis ausgesetzt ist, es geht ja auch schon darum, eine Welt zu erzählen. Man sagt ja immer, Computerspiele sollen ja Geschichten erzählen und ne, dies und das. Das macht das Spiel laufend. Also jetzt nicht mit Dialogen und allem, sondern mit der ganzen Umgebung, die erzählt laufend irgendwas. Und dann findest du einen Textblock und weißt plötzlich, was hier vor 100 Jahren passiert ist. Und ich verstehe nicht, warum das nicht mal irgendwie hervorgehoben wird bei einem Spiel, wo es ja schon um solche Sachen geht, sondern es wird immer nur in den Vordergrund gerückt, da ist die Action. Und die ist nicht, also es gibt diese Sequenzen, die nicht ganz so toll sind, aber die ne, jetzt aber auch nicht so katastrophal sind, dass man dieses ganze Spiel so runterreißen muss. Weil es gibt da echt so Amazon-Rezensionen, ein Stern, Dead Space ist nicht mehr Dead Space, weil Shooter, bla. Und dann gehst du auf Metacritic und da gibt es irgendwie Leute, die geben dem Ding dann so, hier sind wir wieder bei den Wertungen, aber 50%, weil das ja so enttäuschend ist und weil Visceral Games versucht hat, dieses Spiel größer zu machen, als es ursprünglich angedacht war. Das sind diese anmaßenden Worte. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, also es hat Schwächen, keine Frage, aber ich habe manchmal den Eindruck, der wird einfach irrational auf ein Produkt gebasht, weil es jetzt gerade heiß diskutiert wird. Und nach 2 Stunden dann schon so eine vernichtende Meinung zu schreiben und das auf Amazon zu posten, ist ja völlig bescheuert.
Ja. Da sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema, gell?
Ja, also das ist mir jetzt bei Dead Space auch gefallen. Also ich kann sein, dass es der schwächste von allen ist, von mir aus. Aber es ist jetzt kein Titel, dem man irgendwie 50% um die Ohren schlägt oder so. Das ist total bescheuert. Ich finde, und das ist jetzt bei diesem Spiel wirklich wieder total auffällig. Und diese DLC-Sachen, das war ja 2 Wochen vor Release oder so. Also alle haben sich auf das Spiel gefreut und dann kommt die Demo und alle so, Und dann kam dieses DLC-Ding und alle, Und dann war es das schlechteste Spiel aller Zeiten, ohne dass es jemand gespielt hat. Weil wir reden jetzt darüber, das ist jetzt gerade mal 3 Tage auf dem Markt. Es ist unmöglich, dass es jeder gespielt haben kann.
Und man kann ja enttäuscht sein, aber es ist, wenn man von dem Spiel enttäuscht ist, weil man den ersten vielleicht jetzt außergewöhnlich gut fand, dann ist es eine Enttäuschung auf sehr hohem Niveau. Und gute Kritiken. Wenn man die liest, die loben ja auch alle, dass das Spiel ein gutes Actionspiel sei, aber es ist halt nicht mehr diese ursprüngliche Stimmung. Aber das weiß man ja auch, wenn man den dritten Teil spielt. Das ja, ist nicht das mehr. Ist dann, das muss man ja auch Visceral lobend zugute halten, dass sie mit jeder Iteration versucht haben, was Neues in das Spiel zu bringen und das Spiel weiterzuentwickeln. Es ist nicht dreimal das gleiche Spiel und das rechne ich denen hoch an. Ja? Dead Space 2 war anders, hat sich viel größer angefühlt, die Raumstation zu entdecken war super und jetzt beim Dreier sind wieder Sachen dabei. Allein der Koop-Modus, der passt so gut in das Spiel mit rein.
Oh, ja, über den müssen wir noch mal kurz reden, ne?
Ich habe mich wahnsinnig auf den Koop gefreut. Natürlich ist ein Koop-Modus in einem Single-Horrorspiel, das, was der Daniel immer sagt, was ihm am besten gefällt, so alleine auf seiner Station zu sein, es bricht schon ziemlich arg. Also man gruselt sich deutlich weniger, wenn man zu zweit unterwegs ist, weil man ja Händchen halten kann. Aber es funktioniert tadellos. Also ich bin echt begeistert. Es macht richtig, richtig Laune, da zu zweit durchzurennen. Man muss sich jemanden suchen, der nicht die ganze Zeit quasselt und irgendwelche blöden Witzchen reißt. Also wenn man aber wenn beide in der Stimmung sind, dieses Spiel zu spielen und dann auch die ruhigen Passagen ruhig genießen können, dann ist es schon sehr, sehr packend und sehr, ja, du weißt, was ich meine, Micha, oder? Wir haben es ja zusammen gespielt.
Ja, ich fand das, also es war ziemlich gut intrigiert und es macht von der Geschichte, es ist auch
intrigiert,
cool
gemacht.
Oder? Oh, Entschuldigung. Und es ist auch cool gemacht. Also es ist, es gibt zwar einen Charakter, das ist irgendwie, ich habe seinen Namen jetzt vergessen.
Egal.
Keine Ahnung. Und Dr. Snuggles. Und Dr. Snuggles ist nicht dabei.
Den gibt es nur als DLC, das war.
Nein, und der ist halt immer mit dabei. Der ist in, also wenn du Singleplayer spielst, dann ist der Teil des Teams, mit dem du diesen Planeten besuchst. Und der taucht dann nur in manchen Zwischensequenzen auf. Und ist ansonsten immer im Funkkontakt mit dir. Wenn du aber den Koop spielst, dann sind die Zwischensequenzen so umgeskriptet, dass er immer neben dir steht. Mhm. Und die unterhalten sich dann auch über Dinge, die du im Singleplayer nicht erfährst. Also die sprechen so miteinander und dann erfährst du noch so ein paar Details über Nebencharaktere. Das heißt also, wenn du das Spiel im Singleplayer spielst und dann parallel im Multiplayer, so wie ich jetzt, dann hast du da sogar noch einen Mehrwert von, weil du einfach mehr über die Geschichte erfährst, weil die Leute sich natürlich auch mal unterhalten und Sachen sagen und so. Und es ist auch völlig nahtloser Übergang. Also wenn du rausgehst aus dem Spiel.
Genau, Drop-in, Drop-out nennen die das, genau.
Genau, dann kannst du einfach nochmal weiterspielen. Und dann zwei Stunden später kommt der Koop-Partner wieder rein und das Spiel geht nochmal weiter. Und die Zwischensequenzen verändern sich dynamisch. Und also du teilst auch die Ressourcen. Also wenn jemand, du kannst den anderen Leuten kein Health-Pack irgendwie wegnehmen und trotzdem kannst du nicht durch die Figur durchlaufen. Also es ist schon so von der Atmosphäre, dass man sich nicht im Weg stehen darf und so. Also die haben halt alles gedacht.
Genau. Das kommt manchmal so ein bisschen im Singleplayer, wenn man drauf achtet, wenn man so ein bisschen ein Auge hat für Level-Design, dann fällt es auf, dass manche Stellen für Koop ausgelegt wurden. Das heißt, da sind dann halt zwei Leitern nebeneinander oder es führen zwei Wege nebeneinander. Mhm. Solche Stellen findet man dann schon. Auch eins der Minispielchen, wo man mit dem Dual-Stick was machen muss, ist dann halt im Koop, jeder steuert einen Stick. Das fällt schon auf, aber es ist nicht störend. Es ist sehr, sehr elegant gelöst, finde ich.
Ja, also es ist gut in die Welt eingefügt, weil es ist zum Beispiel, ich vermeide das jetzt.
Ja, ich merke schon, ja.
Es zum Beispiel hast du am Anfang so einen Bahnwaggon und da gibt es an beiden Seiten, kannst du dann hochklettern. Das sieht aber ziemlich homogen und stimmig für die Spielwelt aus, weil es auch irgendwie Sinn macht, dass es an zwei Stellen so eine Leiter gibt, weil das symmetrisch gebaut ist. Ja. Und solche Sachen. Und es gibt später auf dem Eisplaneten gibt es zum Beispiel, da musst du so Bergwände, sehr steile 90 Grad Bergwände hoch steigen. Das machst du mit so einem Enterhaken. Und dann gibt es von diesen Stationen, diesen Haken nach oben schießen, gibt es zum Beispiel dann auch zwei Stück. Mhm. Und aber es macht in diesem Kontext Sinn, weil sie sich dann wahrscheinlich die Menschen, die dann da waren, auch gedacht haben, warum sollen wir denn jetzt nur eine Station aufbauen, die Leute warten, wenn da zwei Leute an dieser Felswand hochpassen. Ja.
Dafür gibt es also, natürlich auch Leitern, wo dann dran steht, hier, dein Partner braucht mehr Platz.
Genau,
das
ja,
gibt's dann schon auch. Ja.
Also die Leitern, die einzeln sind, und natürlich ist jetzt nicht jede Leiter doppelt da. Also es ist schon so, dass es nur so bestimmte Stellen sind, wo der Flow einfach gewährleistet genau sein muss. Was einfach viel zu lange gedauert hätte, wenn zwei Leute aufeinander warten müssen. Aber so diese üblichen Dead Space-Leitern oder Fahrstühle und so, die betrittst du natürlich.
Und nicht zu vergessen, es gibt ja die optionalen Missionen neben den 19 Chaptern. Es gibt 4 oder 5 spezielle Koop-Missionen, die nur optional auftauchen, wenn man eben im Koop-Modus sich befindet. Was auch sehr cool ist.
Das macht mir aber ein bisschen Sorgen. Was passiert, wenn wir in 5 Jahren Dead Space 3 spielen wollen und die Server sind weg?
Ja, das ist ja ein grundsätzliches Problem der ganzen Online-Debatte. Ne? Ja.
Das finde ich jetzt nicht so cool. Also ich finde cool, dass es spezielle Koop-Missionen gibt, aber ich fände es schon geil, wenn es, also ich wundere mich, dass es kein Splitscreen zum Beispiel gibt. Das hätte ich cool gefunden. Hm. Oder? Also das so wie bei Resident Evil. Da finde ich das halt ziemlich gut, dass du das halt sowohl im Online-Modus als auch im Splitscreen spielen kannst. Weil, also es ist cool über Xbox Live und man hat natürlich ein Bildschirm für sich, was für ein Horrorspiel cool ist, aber zu zweit auf einer Couch zu sitzen und sich da zusammen zu gruseln, ist nochmal eine andere Qualität.
Ich finde das eh immer so nervig. Also ich habe ja öfter mal, dass ein Kumpel dann vorbeikommt und der bringt dann irgendwie, der muss dann seine Konsole mitbringen, dann müssen wir beide Konsolen ans Internet anschließen, dann müssen wir beide irgendwelche Online-Keys eingeben und es ist teilweise so ein Gewurstel, dass wir teilweise erstmal 1,5 Stunden brauchen, bevor wir anfangen können bei manchen Spielen. Mhm. Und das finde ich, ist so lokaler Koop sollte viel mehr noch irgendwie gefördert werden. Aber das wollen die natürlich nicht, weil sie wollen ja natürlich, dass du alle ihre Online-Services benutzt und dass du die Keys eingibst und die Online-Passes und was weiß ich was. Aber
ja, ich finde das halt deshalb schade, weil ich spiele sehr viele ältere Spiele auch gerade Horror-Titel. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich dann in 5 Jahren oder was weiß ich, wenn die neue Xbox raus ist und die alten Systeme abgeschaltet werden, dann nicht mehr diese Koop-Missionen spielen kann, die vielleicht ganz cool sind, die haben wir bisher noch nicht gespielt, dann ist das einfach schade. Dann fehlt halt ein Stück vom Spiel. Das ist aber echt ja, wieder dieses
Da, ich mache mir da relativ wenig Sorgen, weil bei unserer, bei der Spielekultur, die jetzt die letzten Jahrzehnte sich hinzieht, ich glaube, dass es Menschen geben wird, die sich als Kuratoren verstehen und die dann auch solche alten Spiele retten und Open Source Software entwickeln, um dann solche Server noch dazu aufzustellen. Da mache ich mir echt, also man kann immer noch Ultima Online spielen, weißt du? Also von daher.
Das ist ja, klar. Cool.
Ja. Von daher mache ich mir da eigentlich relativ wenig Sorgen, aber es ist ein wichtiges Thema, dass sowas gepflegt wird, weil die Publisher da natürlich wenig Interesse haben. Ich meine, EA hat sogar irgendwie FIFA 11 Server abgeschaltet. Weißt du? Oder 10, ja. Na gut.
Ja.
Also, aber dann diese ganze Kaufdebatte um den DLC fand ich echt ein bisschen überdimensioniert. Insgesamt auch die Kritik am Spiel fand ich überdimensioniert. Ich finde, es ist ein gutes Actionspiel geworden mit Horrorelementen. Ich würde aber schon auch noch sagen, es ist kein klassisches Horrorspiel mehr, so wie es Dead Space 1 war. Das muss man schon in Kauf nehmen vorher.
Ja, hätten wir uns die ganze Stunde jetzt
sparen können. Scheiße, dieses schneide ich zusammen.
Okay, alles klar.
Ich kann eine kleine Entwarnung geben. Auf den Eisplaneten kommen schon viele Sequenzen, die ein bisschen horrormäßiger sind, aber wie gesagt, der Effekt ist nicht mehr derselbe.
Ja.
Wird er auch nie sein. Wäre auch nicht gewesen, wenn sie jetzt Dead Space 1 wiederholt hätten. Dann würdest du auch sagen, so, wieso ist das so? Also ich finde die Entwicklung gut. Ich bin gespannt auf das letzte Drittel. Ich habe ja noch ein paar Kapitel vor mir. Aber bisher fühlt sich das alles sehr nach einem schönen Abschluss einer Trilogie an. Ich habe das Gefühl, dass die Geschichte von Isaac ganz gut zu Ende geführt wird. Also darüber unterhalten wir uns ja bestimmt nochmal.
Genau, das machen wir. Gut, haben wir lang gequatscht. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Halt, wir müssen noch Looten und Leveln nochmal einspielen.
Achso, Looten und Leveln.
Looten und Leveln.
Tschüss.